Wir hören auf Gottes Wort und lesen Psalm 119, die Verse 1 bis 18. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle, o, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zuschanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige. Gelobet seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Weisungen deines Mundes. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Ich rede von dem, was du befohlen hast und schaue auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Zum Gebet und anschließenden Lied wollen wir uns erheben. Ja, lieber heiliger Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir auch an diesem Morgen jetzt wieder vor deinen Thron, in deine Gegenwart, in deine Liebe kommen dürfen. Du durchscheinst, du durchleuchtest, du durchdringst auch hier an diesem Morgen alles mit deinem Heiligen Geist und mit deiner Gegenwart. Und wir danken dir, dass du uns deinen Geist schenkst, wir danken dir, dass du uns dein Wort schenkst. Dein Wort, was aus der Ewigkeit kommt, was in Ewigkeit Bestand haben wird und auf das wir uns verlassen dürfen. Dein Wort ist fest und zuverlässig und wir danken dir, dass wir auch heute Morgen wieder darauf hören dürfen und dich persönlich darin sehen dürfen. Wir ehren dich als den einzigen, den wahren, den souveränen Gott, der alles in seiner Hand hat. Du hast die Kontrolle. Du hast den Überblick, du hast den Weg und du hast einen Plan und wir ehren dich, Herr, als den einzigen und wahren. Und wir ehren dich auch jetzt als unseren persönlichen Vater durch deinen Sohn Jesus Christus. Du liebst uns, du umgibst uns und du trägst uns von allen Seiten. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und jetzt bitten wir dich, wir kommen mit unseren Bitten vor dich, mit allem Chaos in dieser Welt, mit aller Not in unserem Land und auch da, wo in unserer Umgebung, in unserer persönlichen Umgebung Not und Sorge und Angst ist. Herr, wir flehen dich an, komm du rein mit deiner Barmherzigkeit, durchleuchte und durchdringe du auch da alles. Und wenn es sein darf, lass viele Menschen noch den Weg zu dir finden, lass ja Erkenntnis in diesem Land stattfinden, lass deine Weisheit, deine Wahrheit alles durchdringen. Und das bitten wir dich auch mit unserer persönlichen Not jetzt, mit allem, was uns Sorge macht, was uns Angst macht, was uns zweifeln lässt, was uns fragen lässt, wo wir den Durchblick nicht haben. Herr, erbarme du dich und leuchte du auch in unsere Herzen an diesem Morgen. Durchdringe du alles und wir wollen uns dir hingeben, wir wollen dir gehorsam sein und wir wollen dich wirken lassen. Du hast ein gutes Werk in uns angefangen und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Lass auch diesen Gottesdienst jetzt die Predigt gesegnet sein. Segne du den Andreas Schäfer. Segne uns alle im Hören, im Aufnehmen und dann auch im Gehen und im Tun und im Gehorsam sein. Du bist der Herr und wir danken dir für deine Güte und Treue. Amen.
Die alles überragende Bedeutung des Wortes Gottes für den Glaubenden. Das ist das Thema des 119. Psalms. Die alles überragende Bedeutung des Wortes Gottes für den Glaubenden. Man kann es noch ein bisschen neutestamentlicher fassen und sagen, die alles überragende Bedeutung der Bibel für den Christen. Das ist das Thema des 119. Psalmes. Tja, und wenn ich ein alles überragendes Thema habe, muss ich auch ein alles überragendes Format wählen. Und das ist dem uns nicht bekannten Autor des 119. Psalms wirklich absolut gelungen. 176 wunderschöne Verse. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen tatsächlich meinen Rat in der letzten Woche nicht nur gehört, sondern auch umgesetzt haben. Es gab einzelne Tapfere, die begonnen haben, diesen 176. Psalm tatsächlich innerhalb der letzten Woche zu lesen. Dann hatten Sie so eine Dosis von 24 bis circa 30 Versen pro Tag allein im 176. Psalm. Was für ein riesengroßer Psalm. Ein Psalm, der doppelt so lang ist, mehr als doppelt so lang wie der nächstgrößere. Also er fällt komplett aus dem Rahmen in dem guten Buch des Psalters. Er ist in seinem Thema natürlich voll von Variationen. Er hat einen faszinierenden Aufbau, aber er ist einfach viel zu groß. Und deswegen stellt sich ja die ganz schlichte Frage, was sollte heute Morgen im Sonntagsgottesdienst, wenn wir doch sowieso 176 Verse gar nicht auslegen können? Nun haben wir ja uns in unseren Psalmsonntagen was vorgenommen. Und am Anfang, als wir so vor 15, 16, 17 Jahren da angefangen haben mit, habe ich gar nicht gedacht, dass ich jemals so weit kommen werde, habe mir also um den Psalm 119 gar keine Sorgen gemacht, weil ich dachte, es sind ja noch 149 andere Psalmen da, mit denen du dich beschäftigen kannst. Aber jetzt haben wir tatsächlich vom Psalm 42 bis zum Psalm 134 Stück für Stück den Psalter ausgelegt. Es gab keinen guten Grund mehr, am 119. vorbeizukommen. Es wird ja auch nicht besser. Also haben wir gesagt, gut, dann wollen wir uns heute auf den 119. Psalm einmal einlassen. Einmal, um ihn zur Nutzung zu empfehlen, und man kann ihn tatsächlich nutzen, so ein großer Mann wie Blaise Pascal, für den war der 119. Psalm zum Beispiel sein Lieblingstext. Der Lieblingstext der Bibel von Psalm 119 hat er Stoff genug gehabt, der Mann. Und wir wollen natürlich dem Thema dieses Psalms Raum schaffen. Und dieser Psalm kriegt ja maximalen Raum. Wir haben natürlich ganz viele Psalmen in der Bibel, die das Thema der Tora, des Gesetzes, des Wortes Gottes haben. Und glücklicherweise für unseren bibelkundlichen Kopf sind die drei wichtigsten, die kann man sich sehr gut merken. Es ist nämlich Psalm 1, Psalm 19 und Psalm 119. Wenn das nicht liebevoll ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also Psalm 1, Psalm 19, Psalm 119, das sind die großen Tora-Psalmen. Und die wachsen natürlich in der Umfang von 1 auf 19, auf 119, absolut ins Unglaubliche. Es ist eine ganz, ganz besondere Sammlung, die wir haben hier in diesem Teil des Psalters. Und wenn wir noch einmal ein bisschen einen Schritt zurücktreten aus dem sowieso schon riesengroßen Psalm 119, der alles überragt, dann haben wir nach dem 119. Psalm die berühmten Wallfahrtslieder und wir haben vor dem 119. Psalm das große Hallel. Und wenn wir das Ganze uns anschauen, also 113 bis 134 anschauen, dann sehen wir drei große Gruppen. Die Hallelpsalmen, den 119er und die Wallfahrtspsalmen. Und dann sehen wir vor unserem inneren Auge, dass das Ganze sogar eine Ordnung hat. Es orientiert sich am großen Festkalender Israels. Im Hallelbereich sind sie im Passafest, im Pesachfest. Mit dem 119er sind sie im großen Torah, im Wochen- und Pfingstfest. Und mit den Wallfahrtspsalmen, insbesondere den Herbstfest, im Laubhüttenfest. Das heißt, vor unserem inneren Auge steht das gottesdienstliche Jahr Israels und in der Mitte hoch auf fragend eben dieses Massiv des 119. Psalms für das Torah, für das Wochenfest, für das Pfingstfest gedacht. So ist die große Gesamteinordnung im Psalter zu verstehen. Und natürlich, ich weiß nicht, was für eine Bibelübersetzung Sie haben, kommen wir je nachdem nach Bibelübersetzung nicht ganz sofort an das Geheimnis des 119. Psalms ran. Aber es lässt sich ganz einfach dekodieren. Wir haben 176 Verse und wir haben im hebräischen Alphabet 22 Buchstaben. Und jetzt hat der Autor des 119. Psalms etwas abgeschlossen. absolut Geniales hingekriegt. Er hat nicht nur ein Akrostichon, so sagt man, nennt man das, gebaut, indem er jeweils eine Zeile mit A, mit B, mit C, jetzt vom Deutschen her gedacht, hat anfangen lassen, dann hätte er nur 22 Zeilen geschrieben. Sondern er hat das tatsächlich jeweils 8-mal hingekriegt. Indem er das also konsequent 8-mal A, 8-mal B, 8-mal C, 8-mal D, wiederum deutsch gedacht, nicht im hebräischen Alphabet, nur um es zu verdeutlichen, kommt er auf 8-mal 22 Verse, 176 Verse. Das heißt, tatsächlich im Hebräischen beginnen die ersten 8 alle mit A. Und dann kommt die nächste Gruppe, immer 8 Verse, ein Buchstaben, 8-fach jeder Buchstabe durchs gesamte Alphabet, allein schon der pure Wahnsinn. Allein das hinzukriegen, sinnvoll hinzukriegen und das Thema in 176 Varianten zu präsentieren, ist schon ein ganz besonderes Kunststück im eigentlichen Sinn, eine absolute Kunst, die da dahinter steckt. Und jetzt ist es ihm noch gelungen, tatsächlich in 176 Versen jeweils einen biblischen Bezug hinzukriegen und ein Wort für Wort oder Bibel oder Weisung oder Gesetz zu gebrauchen. Er gebraucht wiederum 8 Vokabeln vor allem, die er dann über 20 Mal im Schnitt benutzt, mit denen er insbesondere die Bibel beschreibt. In unseren Übersetzungen tauchen die dann auf als Torah, als Wort, als Verordnung, als Recht, als Satzung, als Spruch, als Gebot, als Anweisung. Alles Äquivalentformulierungen für das eine Thema, Bibel, Wort Gottes. In manchen Buchstaben schafft er es tatsächlich, die 8 Hauptwörter jeweils in einer Zeile auch unterzubringen. Und andersmal hat er Ersatzwörter. Wir haben nur einen einzigen Vers, wo wir nicht ganz sicher sind, was uns der Autor damit sagen will. Denn im 122. Vers kommt nicht direkt unmittelbar ein Wortbezug vor. Manch einer denkt, dass man da eine kleine Wortumstellung braucht, damit es für unseren deutschen Kopf stimmt. Manche sagen, das Wort Gute, das Gute steht hier als Äquivalent für Wort Gottes. Wie auch immer, ansonsten haben wir 176 Verse, in denen jeweils ein Bezug zum Wort Gottes vorkommt. Unglaublich. Zu diesen 22 Buchstaben gehört auch eine 22-fache Anrede von Jahwe, von Gott. Und damit haben wir allein schon formal dieses Kunststück ein wenig betrachtet. Unglaublich. Also am besten, wenn Sie ein klein wenig Hebräisch denken wollen, lesen Sie immer ein 8er-Paket. Das wäre zum Beispiel eine Nutzungsidee. Dann haben Sie immer einen Buchstaben durch. Manche Übersetzungen helfen Ihnen sogar dabei, indem Sie immer auch den 119er schon in so schöne 8er-Pakets einteilen oder sogar, sehr, sehr freundlich, den hebräischen Buchstaben in Umschrift dazuschreiben. Dann wissen Sie auch, wo Sie gerade sind, wenn Sie nach dem hebräischen Alphabet unterwegs sind, von dem ersten bis zum letzten Buchstaben. Ein absolutes Unikat dieser 119. Psalm. Und natürlich ein traumhafter neutestamentlicher Psalm. Das springt einem ja förmlich ins Gesicht. Denn wir glauben doch an Jesus Christus. Wir glauben an Jesus Christus. Und Jesus Christus, von ihm heißt es doch im Johannesevangelium, dass das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Das heißt, jetzt wird das Wort unseres Gottes, was wir zwischen 1. Mose 1 und Offenbarung 22 haben, jetzt wird dieses Wort Fleisch in Jesus Christus. Es gibt eine Identität zwischen dem lebendigen Gott und Jesus und seinem Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort und das für uns Fleisch gewordene Wort ist eine Person, ist Jesus Christus. Und das hilft uns natürlich enorm, um den 119. Psalm für uns neutestamentlich zu verstehen. Denn zum einen natürlich, wenn jemand die Wahrheit des 119. Psalms gelebt hat, mit allen Fasern seiner Existenz gelebt hat, dann war das Jesus. Hätte jedem Einzelnen der 176 Verse sehen Sie Jesus, wie er diesen Vers gelebt hat in seinem Leben, auch hier auf dieser Erde. In einer ganz besonderen, herausragenden Weise wird der 119. Psalm zum Jesus-Psalm. Aber er wird noch mehr zum Jesus-Psalm, wenn Sie bei diesen 176 Versen nicht nur jeweils Bibel einsetzen, wo dieser Ersatzbegriff für Wort Gottes, Torah, Weisung, Satzung entsteht, sondern versuchen Sie mal, den 119. Psalm zu lesen, indem Sie 176 Mal das Wort, was da jeweils steht, ersetzen durch einen Namen, nämlich durch Jesus ersetzen. Da geht Ihnen der 119. Psalm nochmal ganz anders auf. weil sie plötzlich begreifen, dieser 119. Psalm ist ein unmittelbarer, intensiver, ganz echter, wunderschöner Jesus-Psalm, wo achtfach jeweils jeder Buchstabe des Alphabets auf Jesus hin gespiegelt wird, das fleischgewordene Wort Gottes. Und wenn sie mit dem Ding im Hinterkopf den 119. Psalm anfangen zu lesen und dann anfangen, meinetwegen nur jeden Tag, nur einen einzigen Vers, nur einen Vers, eine kleine Dosis. Dann haben sie ein halbes Jahr Zeit. Dann haben sie ein halbes Jahr lang die Chance, jeden Tag einen wunderschönen Jesus-Vers zu lesen aus dem 119. Psalm. Man darf sie sogar das Datum daneben schreiben, ist erlaubt. Also dass sie einfach daneben schreiben, dass man weiß, an welchem Datum habe ich denn den Vers 67, den Vers 79, den Vers 134 zu lesen. Und dann habe ich zum ersten Mal auch eine wunderschöne Nutzung dieses riesengroßen Jesus-Psalmes mitten im Alten Testament. So, damit ist schon mal für den 119. eine riesengroße Nutzungsanwendung geschaffen. Hat er eigentlich irgendwie einen Aufbau, abgesehen von dieser wunderschönen Form? Geht es da irgendwie um etwas anderes als nur um Variationen zum Thema, was ist die Bibel in allen Zusammenhängen? Die einen sagen nein und die anderen sagen logischerweise ja. Einer der ganz Großen, der ja sagt, das ist Dedic, einer der alten Ausleger der Psalmen. Und er sagt, guck doch mal genau hin, hier wird doch ein Glaubender beschrieben, der mit durch den 176 Vers, da verliert man ja ein bisschen den Überblick, doch eine ganz bestimmte Bewegung mit uns mitgeht. Er lässt uns erkennen, wie er sich entschieden hat als junger Mann. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Der sich entschieden hat als junger Mann, ganz bewusst sich auf diesen Weg Gottes, dem Festhalten, dem Bewahren, dem sich Einlassen auf die Worte Gottes, auf die Bibel. Und diese Entscheidung, die hat er jetzt nicht nur einmal durchgeführt, sondern indem die quasi einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, achtmal durchs Alphabet durchgeht, kommt zum Ausdruck, das hat in ihm ein Training, eine ganze Geschichte, eine ganze Bewegung ausgelöst. Diese Bewegung hat ihm richtig viel Schwierigkeiten eingebracht. Er wurde entsprechend gedemütigt, er hat Not erfahren, er wurde abgelehnt, er wurde verachtet. Und er ruft zum lebendigen Gott und schreit zu ihm, dass der ihn auf diesem Weg, den er um der Worte Gottes willen geht, jetzt auch begleitet, bewahrt und letztendlich sogar errettet. Egal, ob Sie nun zur Gruppe derer gehören, die sagen, im 119. Psalm wird nur einfach ein Thema, das Thema des Wortes der Bibel, 176-fach variiert, oder ob Sie zu denen gehören, die sagen, nein, da ist eine Entwicklung zu sehen, wie der Glaubende seinen Weg des Wortes Gottes geht. Erkennbar ist auf jeden Fall eine dreifache Redeweise in diesem 176. Psalm. Und diese dreifache Redeweise, diese Arten, diese Welten, die uns da in den Psalmversen begegnen, die geben uns eine grundsätzliche Verständnisebene für diesen Wort, für diesen Jesus-Psalm, für diesen Bibel-Psalm. Zum einen entdecken wir nämlich, wir sagen, weisheitliche Redeweise, weisheitliches Reden, das ist alles, was im Buch der Sprüche zum Beispiel stattfindet. Oder der berühmte Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist so ein klassischer Satz der Weisheit, und zwar nicht nur der Intelligenz. Das wird nicht so hoch eingeschätzt, zum Glück in der Bibel, ist sie auch nicht. Sondern die Weisheit wird viel höher eingeschätzt. Die Weisheit ist das Geschenk von Gott her, die Welt verstehen zu können. Weisheitliches Reden heißt zu gucken, was hat der lebendige Gott in mein kleines Leben hineingegeben. Der Gegensatz zur Weisheit ist ja nicht, ich habe weniger Intelligenz, sondern der Gegensatz zur Weisheit ist die Torheit. Es gibt sehr intelligente Menschen, die sehr tor sind, voller Torheit sind. Und umgekehrt auch. Aber das ist was anderes. Ja, nur dass man es begreift. Es geht um Weisheit, um die Erkenntnis der Bedeutung der Bibel. Und das Zweite, was in diesem Psalm immer wieder auftaucht, und das weiß man eigentlich gar nicht so sehr, im Grunde genommen sind ganz viele Verse des 119. Psalms persönliche Klage. Es überrascht einen eher. Er hat tatsächlich an vielen Stellen die Art und Weise wie ein Klagepsalm. Wir kommen gleich noch drauf. Und wirklich denkt, ja, das habe ich so gar nicht wahrgenommen, wenn ich überhaupt 119 gelesen habe. Aber wir haben tatsächlich hier einen ganz großen Passus an Klage. Und neben dem weisheitlichen Element und dem Klageelement haben wir eine dritte Variante. Man nennt sie Torahfrömmigkeit. Wir würden sagen, Bibelübersetzung in den Alltag. Ja, Bibelübersetzung in den Alltag. Also das, was ich jetzt vom Wort Gottes genommen habe, übertragen in mein alltägliches Leben. Das war schon damals in der Zeit des Alten Testaments eine ganz wichtige Tätigkeit, die Worte, die Gott einem gesagt hat, hineinzunehmen ins persönliche Leben. Das ist ja genau die große Aufgabe, die Mose am Ende seines Lebens sah, als er das 5. Buch Mose geschrieben hat. Seinem Volk hineinzuschreiben in Kopf und Herz, haltet an den Worten dieses Gottes fest. Bewahrt diese Worte des lebendigen Gottes im Alltag eures Lebens. Also, das eine ist die Weisheit, das andere ist die Klage und das dritte ist die Torahfrömmigkeit. Was machen wir daraus? Wir erkennen daraus zu allem Ersten ein Gott sei Dank. Ein Gott sei Dank, wir haben die Bibel. Ja, der erste Satz. Weisheitliches Element. Gott sei Dank, wir haben die Bibel. Und wenn wir ein Gott sei Dank, wir haben die Bibel haben, dann merken wir, dann gehört dazu dieses Riesenglück derer, die den 119. Psalm lesen und die wissen, sie sind in ihrem schlichten, einfachen, vergänglichen, sterblichen Leben damit berührt worden, dass der lebendige Gott mit seinen Worten in unser Leben hineingekommen ist. Wow! Mein kleines Leben, was da vorbeihuscht, hat dadurch eine unglaubliche Wertigkeit bekommen, dass der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem alles dient, ein Satz aus dem 119. Psalm, dass dieser Gott tatsächlich mich berührt hat mit seinen Worten. Was für ein Hammer, was für ein Wunder, was für ein Glück. Ich bin geadelt dadurch, dass ich nicht ohne die Worte des lebendigen Gottes durch dieses Leben schlurfen muss. Halleluja! Ich gehöre zu den Glücklichen, so sagt es zumindest die Bibel. Wohl dem, Psalm 1, selig zu preisen ist der, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. So aber sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Einen haben sie einen Baum, einen wunderschönen Baum. Und auf der anderen Seite haben sie Spreu. Da pusten sie einmal rein, ist alles weg. Auf der einen Seite haben sie Beständigkeit, haben sie Wertigkeit, haben sie Ewigkeit. Und auf der anderen Seite haben sie es weg. Die Spreu, die der Wind verstreut. So sind die Gottlosen. Sie bleiben nicht im Gericht, doch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Der gottlosen Weg aber vergeht, verhaucht, ist weg. Durch die Worte des lebendigen Gottes, durch die Worte des und ausschließlich durch die Worte des lebendigen Gottes kommt der Raum der Ewigkeit in meine Zeit und Vergänglichkeit. Der Mensch hat Jesus in Wiederaufnahme von 5. Mose 6 gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Darum sagt er in Lukas 11, selig seid ihr, die das Wort Gottes hören und bewahren. Haben wir das? Haben wir diese Grunderfahrung? Haben wir dieses Grundverständnis? Haben wir diese Weisheit? Haben wir uns das angeeignet? Ist das unser Lebensraum, in dem wir unterwegs sind, als Menschen, die Jesus Christus begegnen konnten, zu begreifen? Wir sind über die Maßen reich Beschenkte, weil wir in Zeitlichkeit und Vergänglichkeit von den Worten Gottes erreicht wurden und Ewigkeit in unser Leben hineingekommen ist. Nicht nur, dass durch das Wort Gottes alles geschaffen ist, was ist, Alles, was ist durch Wort entstanden. Nicht nur, dass alles durch Worte erhalten bleibt, nicht nur, dass durch Worte alles auch wieder weggetan und neu geschaffen wird, sondern die Worte sind es auch, auf denen wir ruhen als Menschen, die an Jesus Christus glauben. Sie sind allein nur in der Lage zu glauben, so sagt uns der Petrusbrief, weil sie durch Worte Gottes neu gezeugt worden sind. Ein Wort hat sie neu geschaffen und sie zu einem Menschen gemacht, der an Jesus Christus glauben konnte. Und sie sind mit allem, was sie glauben, was sie vorhin gesungen haben, was wir gebetet haben, mit allem, was sie da gesagt haben, sind sie ausschließlich mit mir gegründet auf die Worte dieses Gottes. Wenn wir diese Worte nicht hätten, es gäbe uns als Menschen an Jesus Christus nicht. Nur dadurch, dass uns die Worte aus der Ewigkeit berührt haben, ist unser Leben auf einem völlig neuen Fundament gelandet. Wollt ihr weggehen? Das hat Jesus gefragt, wollt ihr weggehen? Weil sie so unzufrieden waren mit dem, was er da gesagt hat. Wollt ihr weggehen? Ihr könnt weggehen. Ihr könnt alle in euren alten Lebensbereich zurückmarschieren. Der christliche Glaube ist kein Gefängnis, im Gegensatz zu vielem heute. Der christliche Glaube ist kein Gefängnis. Ihr könnt alle wieder gehen. Und dann sagt Petrus diesen Satz. Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du willst uns zurückschicken in die Vergänglichkeit, ins Verhauchen, in den Untergang, in die menschlichen Wörterwelten. Wir würden absacken in den alten Siff. Du hast für uns allein Worte aus der Ewigkeit. Ist das das? Ist das unser Leben? Ist das unser Leben? Wenn man das begreift, immer mehr begreift, je länger man da lebt und eben nicht nur einmal das ABC durchgeht, also den ganzen Lebensbogen durchgeht, sondern zweimal, fünfmal, siebenmal, achtmal durchgeht, es also zu dem Vollkommenen, zu meinem geworden ist, wenn ich achtmal durchs Alphabet durch bin, dann auch zu begreifen, mein Gott, was ist das für ein unglaubliches Vorrecht, aus purer Gnade berührt zu sein von deinen Worten, die mein Leben sind, und von dir, Jesus, der du das Wort bist. Damit bin ich geadelt, bevorzugt, bevorrechtigt, nicht mit in diesen unendlichen Mahlstrom der Gesellschaft hineingeworfen zu sein. Das wird ja jeden Tag sichtbar. Mann, das wird jeden Tag sichtbar. Ethische Überlegungen, Lebensinhalte, die geistigen Welten, die Systeme. Welche Götter sind gerade heute aktuell? Welche Götzen sind gerade anzubeten? Worauf muss ich achten? Was darf ich sagen, was ich gestern noch nicht sagen konnte und morgen nicht mehr sagen darf? Was ist gerade dran? Wie muss ich mich gerade verhalten, dass ich im Mainstream mit bin? Was ist aber der Mainstream vielleicht morgen? Da muss ich das von gestern ja schon wieder in den Schredder tun. Und was ich heute noch als Wertkostüm vor mir hatte, ist ja morgen schon wieder verwerflich und wird auf den Index gestellt. Ich muss ja immer gucken, dass ich dabei bleibe. Ich bin mit in dem furchtbaren Mahlstrom. Und dann bin ich zum Glauben an Jesus gekommen. Und dann steht vor Ihnen und vor mir dieser traumhafte Satz aus dem 1. Samuel-Buch. Hier bin ich, Herr. Rede du. Wow. Merken Sie die Qualität. Vers 89 im 119. Psalm. Herr, dein Wort bleibt ewiglich. Das ist es. Herr, dein Wort bleibt ewiglich. Oh mein Gott, ich gehöre zu diesen Bibelglücklichen. Ich gehöre zu diesen Wortglücklichen. Zu denen gehöre ich, die sagen, was danke ich dir, mein Gott. Je länger ich lebe, und das schon Jahre und Jahrzehnte, für dieses Vorrecht, von deinem Wort berührt worden zu sein, neu geboren worden zu sein durch dein Wort, mit dir in Gemeinschaft deiner Worte leben zu dürfen und mein Leben gestalten zu dürfen an deinen Worten der Ewigkeit, aus der Ewigkeit und für die Ewigkeit. Ich gehöre mit ihnen zu den Wortglücklichen. Das ist es, wenn Sie Psalm 119 lesen. Und wenn Sie mit mir zu diesen Wortglücklichen gehören, dann denken Sie mal neutestamentlich, damit gehören Sie zu diesen Jesus-Glücklichen. Denn das ist das fleischgewordene Wort unseres Gottes. Umso mehr überrascht es uns, dass diese Wortglücklichen dann so einen Klagepsalm drauf haben. Man könnte doch denken, wow, die ziehen jetzt da so durch und die haben da ihren Drive drauf und die sind mit einem Wort Gottes nach dem anderen beschenkt und dann geht das wie so, das geht wie so soft durch auf so einer Metaebene durch die paar Jahre und Jahrzehnte. Und jetzt merken wir, deren 119. Psalm ist auch das Klagelied eines Einzelnen. Das ist für manche erstmal eine Überraschung, wenn man ganz ein bisschen drüber nachdenkt, das ist das stimmig und logisch, dass der Wortglückliche, ja, das ist wichtig, ganz wichtig, dass der Wortglückliche zugleich auch der Wortangefochtene ist. Das hängt zusammen. Das hängt ganz, ganz eng zusammen. Das heißt, dass jetzt der das Wort bekommen hat, genau dadurch, dass er das Wort bekommen hat und wie er das Wort für sich versteht, gleichzeitig in Schwierigkeiten gerät, weil er der Wortglückliche ist. Weil er aufgrund der Worte, die Gott in sein Leben hineingenommen hat, er auch ein Wortvertrauender geworden ist. Und ein Wortvertrauen ist das, was mit dem geistigen System dieser Welt nicht kompatibel ist. Das haut nicht hin. Und deswegen gerät der Wortglückliche gleichzeitig in die Wortanfechtung hinein. Also ich lese mal ein paar Verse, wir haben ja 176 zur Auswahl. Wir lesen mal ein paar Verse davon, da heißt es im 22. Vers, wenn du wende von mir Schmach und Verachtung, denn ich halte mich doch an deine Mahnungen. Fürsten sitzen da, Vers 23, und reden gegen mich, aber dein Knecht sinnt nach über deine Worte. Vers 25, meine Seele liegt im Staub, erquicke mich nach deinem Wort. Vers 50, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Die Stolzen treiben ihren Spott mit mir, dennoch weiche ich nicht von deinem Gesetz. Vers 61, ich eile, denn der gottlosen Stricke umschlingen mich, aber dein Gesetz vergesse ich nicht. Vers 69, die Stolzen erdichten Lügen über mich, ich aber halte von ganzem Herzen deine Befehle. Es geht noch weiter, das ist ja ganz klar. Wir haben unendlich viel Material. Wir lesen noch den 161. Vers. Fürsten verfolgen mich ohne Grund, aber mein Herz fürchtet sich nur vor deinen Worten. Da, wo die ganzen Varianten der Bibel in meinem Leben sich ausbreiten, kommt zum Wort glücklich sein auch die Wortanfechtung dazu. Das gehört dazu. Das ist keine Randerfahrung. Das ist eingeflochten in alle 176 Verse. Das geht durch von Anfang bis zum Ende. Noch im allerletzten Vers, im 176. Vers, bittet der Beter des 119. Psalms, ich bin wie ein verirrtes Schaf. Das Motiv aus dem Neuen Testament, ich bin wie ein verirrtes Schaf. Du musst jetzt deinem Knecht retten, denn ich vergesse deine Gebote nicht. So hört der 119. Psalm auf. Das heißt, vom 1. bis 176. Vers ist der Wortglückliche zugleich der Wortangefochte. Das ist wichtig, ist ganz wichtig. Denn sonst machen wir etwas Utopisches, etwas Illusorisches. Wir rennen einem Ideal nach, das es so nicht geben wird, dass wir aufgrund des Wortglückes quasi ganz locker und easy durchs Leben laufen. Aufgrund des Wortglücks haben wir auch die Wortanfechtung, die gehört mit dazu. Ich habe in diesen Tagen von einem Philosophen gelesen, den Satz, der ist christlich absolut bedenkenswert. Mündigkeit ist vor allem Einsamkeitsfähigkeit. Wow, das ist ein Satz. Mündigkeit ist vor allem Einsamkeitsfähigkeit. Das Wortglück, das uns erreicht hat, wird auch zur Wortanfechtung führen. Und die haben viele von uns in den unterschiedlichsten Varianten schon durchzudeklinieren gehabt. Und wir werden an der einen oder anderen Stelle sie auch noch durchzudeklinieren haben. Aber das gehört mit zur geistlichen Mündigkeit der Jesus-Leute dazu. Je glücklicher ich an den Worten dieses Gottes bin, desto mehr werde ich auch die Wortanfechtung erfahren. Siehe Jesus. Siehe Jesus. Wenn einer ein Wortmensch war, wenn einer sich an die Worte des lebendigen Gottes gehalten hat, wenn einer seine Spur gezogen ist im Aufblick auf die Stimme des Allmächtigen, seines Vaters, und er nichts anderes tun kann, so hat er es gesagt, als was der Vater ihn heißt zu tun, dann kommt unmittelbar aus diesem unwahrscheinlich schönen Wortglück des Sohnes Gottes auch die höchste Wortanfechtung heraus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, sagt der Wortglücklichste überhaupt. Es gehört dazu. Das Wort, das hat die Folgen, dass es mir bescheuert geht, dass ich belastet bin, dass ich ungerecht behandelt werde, dass es störend ist in dem Umfeld, in dem ich da ganz einfach nur meinen Weg ziehe. Das ist einengend, das hat teuflischen Charakter. Ach, das gibt die unterschiedlichsten Varianten. Schauen wir uns Jesus an. Der Wortglückliche ist zugleich der Wortangefochtene. Die Worte unseres Gottes führen uns genau da hinein. Wollt ihr weggehen? Und Petrus sagt, nein, wo soll ich denn hingehen? Du hast Worte aus der Ewigkeit. Du Petrus, das wird teuer. Aber ich kann doch nicht weggehen. Petrus, das führt dich ins Gefängnis. Ich kann nicht weggehen. Petrus, das führt dich nach Rom. Das führt dich mitten hinein in ein geistiges System, das dich vernichten wird. Ich kann nicht weggehen. Ich kann nicht. Petrus, das kostet dich dein Leben. Ich kann nicht weggehen. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und das hat der Mann durchdiskutiert. Da hat er 8-mal den Zirkel durchdiskutiert. In seinem Leben mit Jesus, bevor er sein Leben in Rom gelassen hat, als Wortglücklicher. Das gehört dazu. Der Wortglückliche ist der Wortangefochtene. Und jetzt brauchen Sie nur einen klitzekleinen Schritt weiter zu gehen, dann ist das alles in sich klar und stimmig. Das wird genau das Thema der auf Jesus wartenden Gemeinde sein. Das war genau das Thema. Und es zeichnet sich selbst in unserem friedlichen Kontext immer klarer ab, dass wir das Thema der auf Jesus wartenden Gemeinde sein. Sich als Wortglückliche zu verstehen und zu wissen, das ist mein Glück, dass ich nicht ohne die Worte Gottes leben muss. Und gleichzeitig zu wissen, das ist meine Last, dass ich nicht ohne die Worte Gottes leben will und kann. Herzlich willkommen im 119. Psalm. Herzlich willkommen bei Jesus. Herzlich willkommen in der Gemeinde, die auf Jesus wartet. Es ist der Wortglückliche und der Wortangefochtene. Und was macht er jetzt? Torah-Frömmigkeit. Dritter Teil. Leben nach dem Wort wo? Von A bis Z. Deutsches Alphabet, ja? Von A bis Z. Einmal nein, zweimal nein, 8-mal. Ohne Unterbrechung. Das heißt, mein ganzes Leben in dem Wortraum leben. Von A bis Z. Wenn man es mal anguckt, das ist eine riesengroße Hilfe, dann bestehen diese 176 Verse aus einer Variablen und aus einem Kontinuum. Ja? Und das Kontinuum ist Bibel, 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 Bibel. Und die Variable, da, 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 da. Ich habe 1000 Variablen. Und Sie kennen die Variablen von nächste Woche doch gar nicht. Aber Sie kennen das Kontinuum. Dum, 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 dum. Sie brauchen das Kontinuum. Sie brauchen das beständige Wissen von Wort, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Und dann kriegen Sie mit diesem Kontinuum die gesamten Variablen Ihres Lebens, die Sie jetzt noch nicht kennen, richtig gut hin. Und deswegen sagt ja auch der Beter des 119. Psalms, ich mache das Tag, ich mache das nachts, ich mache das morgens, ich mache das abends, ich mache es eigentlich immer. Und ich mache das über Jahre hinweg. Ach, während ich über den 119. Psalm nachgedacht habe, stand ich da an unserem Küchenfenster und habe da Richtung Feuerwehr rausgeguckt und da war gerade so eine Trainingseinheit. Die trainieren ja ganz regelmäßig und zum Glück konnte ich nicht sehen, wer da gerade trainiert. Ich habe nur die Stimmen gehört, wie da zwei gerade geschult wurden, wie sie diese Feuerwehrdrehleiter zu bedienen hatten. Ist ja, muss man ja lernen. Und rauf, runter, rechts, vor, rückwärts, sah gut aus meinem Küchenfenster, wie die beiden das da so gemacht haben, da oben in ihrer Feuerwehrleiter und mit dem Megafon standen, da unten der Anleiter dabei, hat ihnen gesagt, was sie zu tun haben. Für meinen Verstand war das richtig gut, irgendwann war die Übung beendet und dann kam der Satz, der alles offenbarte. Er rief also mit seinem Megafon da rein, das kann man alles noch optimieren. Ja, natürlich, das war freundlich gesagt war schon ganz gut. Der Kandidat hat sich bemüht. Und es ist mit der Bibel doch auch. Natürlich sagt der lebendige Gott zu uns, wenn er uns sieht mit der Bibel, dann sagt der lebendige Gott auch, oh, das kann man noch optimieren. Natürlich, das weiß ich, mein Gott, ich bin vielleicht noch nicht bei Z angekommen und auch noch nicht 8-mal durch. Aber ich will zu einem Wortlebenden werden. Ich will zu einem Wortlebenden werden in allen Bereichen, die du mir da gibst. Und dann ist das ja als junger Mann gestartet und die anderen Ausleger sagen, das muss ein ganz alter Mann gewesen sein. Und beide haben recht. Irgendwann hat jemand angefangen. Und über Jahre und Jahrzehnte, von A bis Z, von morgens und abends, täglich, immer und immer, in dem ganzen Variablen des Lebens, im Kontinuum gefragt, was ist dein Wort? Was bist du, Jesus? Wie siehst du die Lage? Was denkst du dazu? Und so ist etwas entstanden, was Wunderschönes entstanden. Eine Wort-Jesus-Lebensgemeinschaft. Oh, das ist es. Eine Wort-Jesus-Lebensgemeinschaft. Nicht kein dürres Paragraphen abarbeiten. Habe ich alles richtig gemacht. Sondern das ist mehr als nur ein Paragraph. Das sind Worte von Gott, die identisch sind mit Jesus, meinem Herrn. Und jetzt darf ich in einer Wort-Jesus-Lebensgemeinschaft zu einem Wort-Lebenden heranwachsen, über Jahre und Jahrzehnte. Manche, die fangen gerade an, manche haben ein paar Jahrzehnte schon hinter sich. Alle miteinander sagen wir sind noch nicht von A bis Z 8-mal durch. Aber in deinem Namen, Herr, wollen wir zu Wort-Lebenden werden, immer und immer und immer mehr, denn ohne deine Worte, ohne dich, Herr Jesus, ohne dich dürfen wir nicht. Ohne dich können wir nicht. Ohne dich wollen wir nicht. Ohne dich müssen wir nicht leben. Ich darf mit Worten leben. Und natürlich, während ich am Vorbereiten war, gingen mir viele Wortgotteslieder durch meinen Kopf. Viele. Es gibt so viele schöne Wortgotteslieder. Aber ich dachte, vielleicht höre ich damit auf. Für die ganzen Wortglücklichen, für die Wortglücklichen mit mir, für die Wortangefochtenen mit mir, für die Wortlebenden mit mir. Worte von Manfred Siebald. Er hat es mal so gedichtet. Von deinen Worten können wir leben. Durch deine Worte weitersehen. Mit deinen Worten können wir sterben und auf dein Wort hin auferstehen. Wo unser Wort oft leicht und leer den Ohren nur geschmeichelt hat, ist dein Wort manchmal hart und schwer und macht doch unsere Herzen satt. Wo unser ganzes Denken hier sich eingesperrt im Kreise dreht, da öffnet uns dein Wort die Tür, durch die dein Geist der Freiheit weht. Wo unser Wort das Leid nicht fasst, wo unser bester Trost nicht hält, da greift dein Wort nach unserer Last und nimmt uns mit in deine Welt. Wo uns das letzte Nichts bedroht, die Starre und die Dunkelheit, da weckt dein Wort uns auf vom Tod. Jetzt und am Ende aller Zeit. Denn von deinen Worten können wir leben und durch deine Worte weitersehen. Und mit deinen Worten können wir sterben und auf dein Wort hin auferstehen. Gott sei Dank. Wir beten. Allmächtiger Gott und Vater in Jesus Christus, du das lebendige, ewige Wort durch den Heiligen Geist, wir beten dich an. Und wir danken dir, dass wir nicht ohne Wort in dieser Welt leben müssen. Anbetung sei dir dafür, dass du geredet hast. Und danke, dass du uns dieses Geschenk, dieses überdimensionierte, riesengroße, 176 Verse große, umfassende Geschenk des Wortes Gottes vermacht hast. Es steht überragend groß mitten in unserem Leben. Du hast geredet. Und du hast dein Wort Fleisch, Mensch werden lassen. Du bist, Herr Jesus, in unsere Mitte hineingetreten. Du, das lebendige Wort unseres Gottes. Und wir beten dich als Wortglückliche an und ehren dich über diesem Geschenk, auch gerade an diesem Ort und in dieser Gemeinde. Und du kennst auch unsere Wortanfechtung. Du kennst das ganze Riesenthema mit deinen ganzen Verästelungen, wie uns das Glück der Worte Gottes in die Anfechtung, in die Not und den Druck hineinführt. Und wie viel mehr unsere Geschwister, die an ganz anderen Orten, in ganz anderen Umständen als Wortglückliche in diese Anfechtung und Not hineingeführt werden. Und wir bitten dich um Standfestigkeit und um dein Erbarmen mitten in allen Wortanfechtungen. Und wir bekennen es dir, dass wir Wortlebendes sein wollen, dass wir diese Wort-Jesus-Lebensgemeinschaft aus tiefstem Herzen wollen. Danke, Herr Jesus, dass du Worte des ewigen Lebens für uns hast. Wir werden nicht weggehen. Wir gehören zu dir. Wir preisen dich. Wir beten dich an. Wir geben dir, dem lebendigen Wort Gottes, die Ehre. Amen.